Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich freue mich, heute etwas sagen zu dürfen zu dem Thema Alltagshelden. Alltagshelden. Letzte Woche hat der Christoph Ley darüber gepredigt, über das Thema Alltagshelden, und ist eingestiegen mit einer Frage: Was macht eigentlich einen Helden aus? Eigenschaften von Helden. Und wir haben alle möglichen Eigenschaften zusammengetragen. Mir ist die Frage nachgegangen und ich ja auch gerade im Blick auf die heute gepredigt, und ich würde heute sagen, ein Held ist für mich jemand, der etwas kann, was ich auch gerne können würde. Ist das nachvollziehbar? Dass man auf die Leute guckt, die was können, und sagt, boah, das würde ich auch gerne können. So Gitarre spielen, wie die hier vorne, oder so Musik machen, das wäre super. Und ein Held ist für mich immer jemand, der, wo ich den Eindruck habe, die können was, die haben was, das wünsche ich mir, dass ich das auch kann. Ich habe dazu ein Bild mitgebracht, wenn das Ding funktioniert. Naja, das tut es nicht. An ist es. Kann das sein, dass da was fehlt? Sonst mach du mal weiter, genau, richtig. Ein Bild aus unserer Familie. Eine Sache, die wir sehr gerne machen, früher schon mit den Kindern, jetzt auch mit den Enkelkindern, dass wir an die Lüster fahren. Gerade mal einen schönen Tag genießen, so wie heute. Das würde sich sehr, sehr gut eignen. Und inzwischen nicht nur die Kinder, sondern auch die Enkelkinder. Und die sieht man hier drauf. Links unten unsere Ami, rechts unten ist die Mila. Genau. Und in der Mitte oben, der mit mir da auf dem Sapp sitzt, das ist unser Jüngster, unser Jonathan. Und wo wir eines Tages dort wieder mal an der Lüster waren, war zu beobachten, dass die Ami, eine Enkeltochter, ständig Jungs anguckt. Nicht, dass sie so frühreif wäre, sondern die hatten was, was sie auch gerne haben wollte. Die hatten nämlich ein Schnorchel, eine Taucherbrille und ein Schnorchel und schnorchelten dort im Wasser. Und sie guckte den ganz begeistert zu. Und dann sagt sie, als einer so gerade am Schnorcheln war: Der soll mir das mal beibringen. Das ist für mich jetzt das Motto. Der soll mir das mal beibringen. Und deswegen, das funktioniert nicht, da müsstest du weiterschalten von hinten. Genau. Genau, richtig. Ist das Thema für mich heute zu der Themenreihe Alltagshelden Philippus. Der soll mir das mal beibringen. Und dazu ein Bild, passend zu den Enkelkindern, oder passend zu den Kindern, die gerade rausgegangen sind. Eine Szene von dem Philippus aus die coolste Kinderbibel. Einfach mal so, um deutlich zu machen, mit welcher theologischen Fachliteratur man sich als Opa beschäftigt. Genau. Es gibt da daneben auch noch ein paar andere, die mir auch bei der Predigtvorbereitung geholfen haben. Aber es geht heute um den Alltagshelden Philippus. Geht's weiter? Bei mir nicht? Genau. In der Apostelgeschichte, Kapitel 6, wird der Philippus das erste Mal namentlich erwähnt. Und die letzte Erwähnung von dem Philippus finden wir in der Apostelgeschichte 21, Vers 9. Da erfahren wir, dass der Philippus 4 Töchter hatte. Das sollen wir die mal beibringen. Wir haben auch 4 Kinder, aber vielleicht sollten wir das dem beibringen, wie das geht, 2 Jungs und 2 Mädchen zu haben. Das ist nämlich noch viel besser. Aber die 4 Töchter, die er hatte, steht dann, dass sie alle 4 unverheiratet waren und dass sie weissagten. Offensichtlich richtige Prophetinnen. Das ist natürlich auch eine starke Sache. Aber der Philippus stammt eigentlich aus Jerusalem. Er war wohl einer von denen, die vielleicht sogar schon zu Pfingsten dabei waren oder jedenfalls in dem in der Zeit, als dort die Gemeinde entstanden ist in Jerusalem, zum Glauben gekommen ist. Vielleicht war er einer von denen, wo es dann heißt, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden sollten. Und da war vielleicht auch der Philippus dabei. Jedenfalls kommt er aus Jerusalem. Machst du mal weiter? Genau. Als dann die Gemeinde in Jerusalem wuchs, kam es auch bald zu Spannungen in der Gemeinde. Das gab es damals auch schon. Spannungen in der Gemeinde. Da ging es um kulturelle Konflikte, die bis heute aktuell sind. Und zwar war die Situation die, dass die griechischsprachigen Leute in der Gemeinde den Eindruck hatten, dass ihre Witwen, also die griechischen Witwen in der Gemeinde, bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden. Die hatten damals offensichtlich auch schon sowas wie eine Tafel. Und auch bei der Tafel damals ging es nicht immer nur glatt und ohne Reibereien los. Jedenfalls, um dem Problem zu begegnen, schlugen die Apostel, die die Gemeinde leiteten, vor, 7 Diakone zu berufen, die sich darum kümmern sollten, dieses Problem zu beheben. Und einer von den 7 Diakonen, die dann gewählt wurden in der Gemeinde, war der Philippus. Das passte sehr gut, weil er hatte einen griechischen Namen. Vielleicht konnte er diesen griechischsprachigen Leuten dann besser begegnen. Philippus ist ein griechischer Name, eigentlich übersetzt heißt das Pferdeliebhaber. Hippos ist das Pferd, Philos der Freund, Pferdefreund, genau. Und jedenfalls griechischer Herkunft. Und das andere, was eben deutlich wurde, er hatte sich schon bewährt. Er war bekannt in der Gemeinde, er hatte sich bewährt, weil das war eine der Voraussetzungen, die die Leute mitbringen sollten, dass sie sich bewährt haben. Und so wurde er berufen, nicht für Predigt und Lehre, wie das sonst in Gemeinden oft ist, als Pastor, sondern für sozialdiakonische Aufgaben in der Gemeinde. Sowas wie ein Sozialarbeiter gab es damals offensichtlich auch schon. Und als solcher wird uns der Philippus hier erstmalig namentlich vorgestellt, dass er einer der Diakone war in der Gemeinde in Jerusalem. Und was für mich den Philippus aber besonders macht, dass er nicht nur seinen Job macht als Sozialarbeiter, sondern dass er darüber hinaus evangelistisch unterwegs ist, dass er missionarisch unterwegs ist. Der hat sowas gemacht wie sozialdiakonische, missionarische Arbeit in der Gemeinde. Und als solchen finden wir ihn dann weiter, wenn wir ein bisschen weiterlesen in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte 8 wird er uns dann wieder vorgestellt, wieder namentlich vorgestellt. Wir lesen nicht den ganzen Text, nur dass ihr es nachvollziehen könnt, wo das steht, in eurer eigenen Bibel oder hier vorne auf der PowerPoint. Genau. Um sozialdiakonisch, missionarisch tätig zu sein, ist Philippus schließlich auch nach Samaria gereist. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 8. Kaum hatte nämlich die Gemeinde in Jerusalem ihre internen Probleme in den Griff gekriegt, was dazu geführt hat, dass die Zahl der Christen in Jerusalem sprunghaft angestiegen ist, wie uns das berichtet wird. Konfliktlösung hat etwas mit Gemeindewachstum zu tun. Da bekam die Gemeinde Probleme von außen. Sie wurde unterdrückt, verfolgt. Verfolgung war eins der Riesenthemen, der Riesenprobleme in der damaligen Gemeinde in Jerusalem. Und viele von den Leuten aus der Gemeinde wurden aus ihrer Heimatstadt vertrieben und mussten fliehen und sind in die Umgebung geflohen bis nach Samaria, wo sie sich dann wiedergefunden haben. Und da war Philippus dabei. Ob er auch fliehen musste, ob das nötig war oder nicht, das wissen wir nicht genau. Oder ob er einfach mitgezogen ist, um sich um die Leute zu kümmern, die dort jetzt neu in der neuen Umgebung zurechtkommen müssen. Jedenfalls, was wir wissen von ihm, dass er dort in Samaria auch kräftig anfing zu missionieren. Das war seine Leidenschaft, das war sein Anliegen. Und da lesen wir, er ging in die bedeutendste Stadt von Samaria und verkündigte dort, dass Jesus der Messias ist. Und es war genau das, was Jesus ihnen schon vorher gesagt hat, wo er ihnen sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samaria und Judäa und bis an das Ende der Erde. Und auf einmal geschieht das und Philippus ist genau im Mittelpunkt von dem, was Gott schon geplant hat, dass er dort in Samaria das Evangelium verkündigt. Er ist in die Stadt gegangen und hat in der Stadt angefangen, Missionsarbeit zu machen. Wie er das genau gemacht hat, das erfahren wir nicht. Und ich hätte eigentlich schon ganz gerne gefragt, Philippus, wie hast du das gemacht? Ich würde es eigentlich gerne von dir lernen. Der soll mir das mal beibringen, wie man in der Stadt evangelisiert. Wie kann man so eine Stadt erreichen? Eine Großstadt oder so eine Stadt wie Bergneustadt. Wie kann man in einer Stadt Missionsarbeit machen? Ist für mich ein ganz spannendes Thema. Leider erfahren wir darüber nicht sehr viel, sondern nur, dass Scharen von Menschen mit ungeteilter Aufmerksamkeit dem Philippus zuhörten. Offensichtlich hat er da gepredigt in der Öffentlichkeit und waren beeindruckt von dem, was er sagte. Und umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Und dann heißt es hier, dass Besessene frei wurden, Kranke wurden geheilt, zahlreiche Kranke wurden geheilt. Offensichtlich Evangelisation echt mit Vollmacht, dass da wirklich etwas passiert, dort in Samaria, in einer Stadt dort in Samaria. Und viele kamen zum Glauben, viele haben sich taufen lassen. Und da war auch einer dabei, der hieß Simon. Und der wird benannt als Simon der Magier, der auch das annehmen will, was der Philippus hat. Aber offensichtlich war das so, dass es bei ihm nicht echt war, sondern er wollte nur das auch können, was der Philippus kann. So nach dem Motto, der soll mir das mal beibringen. Und dann ist er sogar so weit gegangen, dass er dem Philippus Geld angeboten hat und hat ihm gesagt, ich gebe dir Geld, du bringst mir das bei, was du kannst, dass ich auch solche kraftvolle Taten tun kann, die du da tust. Und das hat natürlich schon eine heftige Reaktion ausgelöst, dass das überhaupt nicht geht. Übrigens, der Begriff Simonie, dass man durch Geld Ämter kauft oder sowas, kommt genau aus diesem Zusammenhang, dass er Geld dafür geben will, um auch diese Vollmacht zu bekommen, die der Philippus hat. Jedenfalls schon stark, wie Philippus in Jerusalem und dann später in Samaria arbeitet, wie er dort in der Stadt Missionsarbeit macht und es offensichtlich gelingt, dass er in der Stadt richtig viele Menschen für Jesus erreichen kann. Das hat mich schon beeindruckt, wo ich gedacht habe, das sollt ihr mir mal beibringen, das würde ich auch gerne lernen. Aber der Gipfel, der kommt für mich in dem nächsten Text, den wir uns auch unbedingt angucken müssen. Genau, Philippus in Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 40, wo wieder dieser schöne Wagen mit dabei ist. Da heißt es, Philippus bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg Richtung Süden. Benütze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Hier wird Philippus buchstäblich in die Wüste geschickt. Der Geist Gottes, der Engel des Herrn, schickt ihn in die Wüste. Zu einer Begegnung mit einer einzigen Person. Der kommt aus der Stadt, wo viele Menschen das Evangelium hört und Gott schickt ihn dort in die Wüste, in diese einsame Gegend. Und dort auf der Straße trifft er tatsächlich eine einzige Person. Nur eine Person. Lohnt sich der ganze Aufwand? Lohnt sich der ganze Weg, dorthin zu kommen? Egal, ob es sich lohnt oder nicht. Wir lesen hier weiter. Philippus macht sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam ihm dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier angefahren. In dem coolsten Reisewagen aus der coolsten Kinderbibel der Welt. Genau. Es handelt sich um einen hohen Würdenträger, um den Finanzminister der äthiopischen Königin Kandake. Der Mann war in Jerusalem gewesen, lesen wir, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Und der Heilige Geist sagt zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihn. Das ist jedenfalls auch etwas, was ich von Philippus lernen möchte. Nach dem Motto: Der soll mir das mal beibringen. So auf Gott zu hören, so eine Verbindung mit Gott zu haben, dass er ihm sagen kann: Geh mal dahin. Dort ist eine vorbereitete Situation. Dort triffst du einen Menschen, der jetzt unbedingt einen anderen braucht, mit dem er reden kann, der ihm das Evangelium erklären sollte. Und das finde ich schon stark. Diese Nähe zu Gott, das Hinhören auf Gott, dass Gott den Mann schicken kann und ihn in eine konkrete Situation hineinschicken kann. Andererseits, was mir auch aufgefallen ist, ist das nicht irre, was Gott alles tut, um den Philippus da auf den Weg zu bringen, dass er dorthin geht? Das sind ja eine ganze Reihe übernatürliche Sachen drin. Ist uns das aufgefallen beim Lesen? Da steht hier: Der Philippus bekam von einem Engel folgenden Auftrag. Da redet mal eben ein Engel zu dem Philippus. Und dann später haben wir gelesen: Und der Geist sagte ihm: Halt dich an den Wagen. Wieder eine übernatürliche Sache. Eine Sache, die Gott tut. Und bis zum Schluss, wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann war es dann so, dass der Geist einfach den Philippus entrückt. Wie das geschehen ist, keine Ahnung. Auf einmal war er weggebeamt. Auf einmal fand er sich in einer anderen Stadt wieder. Wieder eine übernatürliche Sache. Was Gott alles macht bei dem Philippus, um diesen Mann an diese Stelle zu bringen, um ihn mit einem Menschen zusammenzubringen, wo er den Eindruck hat, der braucht jetzt so jemand wie den Philippus, um ihm das Evangelium zu erklären. Offensichtlich ist das Gott so wichtig, dass er Christen mit suchenden Menschen zusammenbringt, dass sie mit ihnen über das Evangelium reden. Das war damals so und ich glaube, das ist heute genauso. Und das ist ihm so wichtig, dass er übernatürliche Dinge einsetzt, um Menschen mit Ungläubigen, mit Nichtchristen zusammenzubringen. Und ich würde gerne die Frage stellen: Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, was Gott bei uns tut? Wie viel er auch bei uns tut, um uns in Bewegung zu bringen, um uns dahin zu bringen, um mit Menschen über das Evangelium zu sprechen. Was Gott schon alles in uns investiert hat, wie viel Motivation auch in uns, bei uns schon stattgefunden haben, beim Lesen des Wortes, im Gottesdienst, bei vielen Dingen, wo Gott uns aufmerksam macht: Du solltest jetzt dahin gehen, um mit Menschen zu reden. Dass Gott auch bei uns alles Mögliche macht, um uns auf den Weg zu bringen. Und Philippus tut das. Philippus hat sich aufgemacht. Er geht dort dicht neben dem Wagen her und hört zu seinem Erstaunen, dass der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja liest. Der liest in der Bibel. Ist das nicht irre? Der ist nach Jerusalem gereist, um dort anzubeten und den Gott Israels kennenzulernen, mehr von ihm zu erfahren. Wahrscheinlich konnte er gar nicht in den Tempel hineingehen. Aber was er konnte, ist, dass er sich eine Bibel gekauft hat, ein Buch aus der Bibel, dem Propheten Jesaja. Und bei der Rückreise sitzt er auf dem Wagen und liest aus dem Propheten Jesaja. Und der Kämmerer wundert sich. Für ihn ist das der Punkt, wo er anknüpfen kann. Und er spricht ihn an. Und auch das möchte ich von dem Alltagshelden lernen, wie man jemanden ansprechen kann. Wie man Kontakt knüpfen kann zu jemandem, wo man merkt, hier ist jemand auf der Suche, hier ist jemand offen fürs Evangelium. Und er fragt ihn, und das finde ich super, Fragen sind immer gut. Er fragt ihn: Verstehst du, was du liest? Und der Finanzminister ist auch gar nicht abweisend, sondern auch nicht eingeschnappt und antwortet: Wie kann ich das verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Mit anderen Worten: Du kommst genau richtig. Ich brauche gerade jemanden so wie dich, der mir das erklärt, um was es geht. Und bittet Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen auf den Wagen. Was für eine Einladung. sitze dort auf dem Wagen, sieht, was der Finanzminister gerade gelesen hat, und dann steht da ein Satz, wenn du eine Folie weitermachst, den habe ich nämlich größer gemacht, der mich herausgefordert hat und der genau sowas mit mir macht und sagt, das würde ich auch gerne lernen. Der soll mir das mal zeigen, wie man das macht. Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Ist das so easy? Ist doch eigentlich das Einfachste von der Welt, oder? Wenn du so jetzt gerade denkst, dann würde ich dir sagen, okay, dann würde ich das gerne von dir lernen. Wie man anderen Menschen verständlich, nachvollziehbar das Evangelium von Jesus erklären kann. Wie man Menschen das Evangelium so sagen kann, dass sie zum Glauben an Jesus finden. Ich würde gerne an dieser Stelle das ganz praktisch erzählen, wie ich es gelernt habe. Was mir sehr geholfen hat, auch gerade zu lernen, wie man evangelisieren kann, wie man Menschen auch so ganz persönlich das Evangelium von Jesus weitergeben kann. Das hat etwas mit dieser Gemeinde zu tun. Wir waren ja früher in der Gemeinde hier. Ich selber war von 94 bis 2000 Pastor mit einer halben Stelle hier in der Gemeinde. Und ich hatte den Eindruck, dass es für mich und für die Gemeinde wichtig sei, darüber mal nachzudenken und das zu lernen. Wie können wir evangelisieren? Wie können wir Menschen die Botschaft von Jesus weitergeben? Und damals hatte ich die gute Gelegenheit und konnte das einfach auch organisieren und habe einen Schulungskurs für Evangelisation organisiert. Kann mich sehr gut daran erinnern. Dieser Kurs hat richtig was mit mir gemacht. Das war im Oktober 1999, also kurz vor der Jahrtausendwende. Wir saßen hier drüben in dem Raum und haben einen Schulungskurs für Evangelisation durchgeführt. Und da haben wir genau den Philippus angeschaut. Deswegen verbindet mich das genau mit dieser Sache. Wie Philippus dort in Samaria evangelisiert, wie er eine Stadt erreicht und wie er ganz persönlich das Evangelium erklärt. Und wir haben darüber nachgedacht, wie kann das gehen? Wie können wir hier in der Stadt, wie können wir hier Menschen das Evangelium lernen und haben ein Konzept, ein kleines Konzept für uns entwickelt, wie man das machen kann. Dieses Konzept ist für mich, ist mir mit mir richtig weitergegangen. Es gibt da so ein kleines Konzept, wie man anhand von 5 Thesen, mit den 5 Fingern von der Hand Menschen einfach das Evangelium erklären könnte. Kennt ihr das? Jeder Finger steht für ein Symbol. Was ist das für ein Zeichen? Das ist echt super. Und es ist eine echt tolle Botschaft, echt eine tolle Nachricht, dass Gott uns will, dass er uns annehmen will, dass wir zu ihm gehören sollen, dass er uns das ewige Leben schenken will. Und das zweite Zeichen, was ist das für ein Zeichen? Ist das angenehm, wenn ich so zu dir mache? Wahrscheinlich nicht, weil es immer auch bedeutet, du bist schuld. Du bist die Person. Genau. Und deswegen hat das etwas damit zu tun, dass es auch um Schuld geht in unserem Leben. Und das ist für mich die starke Sache, dass Gott uns annehmen will, obwohl wir schuldig sind vor ihm, obwohl wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Dann kommt der dritte Finger. Dass Gott uns annehmen will, wie wir sind, hat einfach etwas damit zu tun, mit seiner Art, mit seiner Person. Und hier geht es um Gott beim dritten. Ist, glaube ich, auch sehr nachvollziehbar, ne? Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Dreieinigkeit. Man kann es auch anders zeigen, man kann auch so machen, wenn du denkst, du wärst der Größte, musst du wissen, du hast immer noch einen über dir, der noch größer ist. Wir haben es immer mit Gott zu tun. Und in der Bibel wird uns beschrieben, wie Gott ist und dass er 2 Eigenschaften hat und dass die eine Eigenschaft die ist, dass Gott heilig und gerecht ist. Und auf der anderen Seite ist Gott Liebe. Und in seiner Liebe will er uns annehmen. Aber weil Gott heilig ist, passen wir nicht zu ihm, wenn wir Schuld in unserem Leben haben. Das trennt uns von Gott. Und in seiner Liebe hat Gott einen Weg gesucht, wie er uns trotzdem annehmen will. Und das verbindet sich mit dem vierten Finger. Genau, das ist der Ringfinger. Und der Ringfinger hat jedenfalls bei mir etwas mit Liebe zu tun. weil ich mich mal irgendwann vor Jahrzehnten in ein Mädchen verliebt habe, genau, wo ich damals meinen Eltern gesagt habe, soll ich euch mal das schönste Mädchen von Siegen zeigen? Genau. Und dann habe ich Heidi vorgestellt. Ja. Und jedenfalls, das hat etwas mit Liebe zu tun, dass Jesus für uns gestorben ist. Der Weg, den Gott gefunden hat, um uns anzunehmen, so wie wir sind. Und in der Bibel steht, es gibt keine größere Liebe als die, dass wenn jemand sein Leben lässt für seine Feinde, für seine Freunde. Und Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Nachvollziehbar? Das ist Liebe. Das ist echt Liebe. Dass Jesus sein Leben gibt für uns, dass wir zu Gott passen. Und dann fehlt nur noch eins. Der kleine Finger. Und auch der kleine Finger hat ja ein Symbol. Es gibt ja ein Sprichwort. Das heißt, wenn man jemandem den kleinen Finger reicht, dann will er die ganze Hand. Aber bei Gott ist das etwas anders. Wenn man Gott den kleinen Finger reicht, dann heißt das, er gibt uns die Hand. Was ist der kleine Finger, den wir Gott reichen können? Und da steht in der Bibel, dass es eine Sache gibt, die sehr klein ist. Das heißt, wenn dein Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, dann kann man Berge damit versetzen. Es geht um den Glauben. Und Glauben bedeutet einfach, das, was Gott uns anbietet, anzunehmen, persönlich anzunehmen. Das war das kleine Konzept, was wir damals uns deutlich gemacht haben, was mit mir gegangen ist. Und dann ging die Sache folgendermaßen weiter. Wir haben dieses Seminar am Freitag und am Samstag gemacht, haben uns damit beschäftigt, wie kann man eine Stadt mit dem Evangelium erreichen. Da ist übrigens auch die Idee von den Ausstellungen entstanden, wie wir da weitermachen können. Und dann eben für persönliche Evangelisation. Aber am Sonntagmorgen war hier Gottesdienst. Und es war ein besonderer Gottesdienst, es war nämlich Taufgottesdienst. Und bei diesem Taufgottesdienst haben sich eine ganze Reihe Leute hier drin taufen lassen. So ähnlich nach dem Vorbild von dem Philippus, der zum Schluss auch getauft wurde. Und da waren einige Leute und unter anderem war ein Mann dabei, ein älterer Herr, ich weiß nicht, wie alt er damals war, 70, 80, der Jakob, genau. Jedenfalls, er war richtig krank und er wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hat und er wusste, dass er sein Leben in Ordnung bringen musste. Und deswegen hat er eine Aussprache gesucht, ist zum Glauben gekommen an Jesus und jemand aus der Gemeinde hat ihn zu Jesus führen können. Das finde ich total stark, persönlich. Und dann war die Taufe hier und bei der Taufe waren unglaublich viele Menschen hier drin und anschließend, nachdem die Tauffeier stattgefunden hat, kam die Tochter von dem Jakob auf mich zu, das ist die Lilly, die sitzt da vorne. Ich habe sie gefragt, ob ich das erzählen darf, genau. Und dann sprach sie mich an, mitten im Gewühl nach dem Gottesdienst und es war laut und da sagt sie zu mir, ich will mich auch bekehren lassen. Und ich habe echt gedacht, jetzt habe ich mich verhört. Ich habe gedacht, das liegt bestimmt daran, dass du dich gerade mit dem Thema so beschäftigt hast, dass wir gestern das Seminar hatten, wie kann ich jemand helfen, zum Glauben zu finden. Und ich habe nochmal nachgefragt, was sie meint. Und wir haben uns erstmal kennengelernt, wer wir überhaupt sind. Und dann hat sie nochmal gesagt, ich möchte mich auch gerne bekehren lassen. Und ich habe überlegt, was kann man jetzt machen? Und ich wusste genau, es ist so wuselig hier, ich habe keine Chance jetzt in Ruhe mit ihr das Evangelium durchzusprechen. Und deswegen habe ich gesagt, ich würde gerne vorschlagen, dass wir uns in dieser Woche treffen und mal ein Gespräch haben. Wie kann man sich für Jesus entscheiden? Wie kann man sich bekehren? Und dann haben wir ausgemacht, dass wir uns in Heide bei euch zu Hause treffen. Und ich habe dann noch gefragt, ob ihr Mann auch dabei sein könnte. Weil das war mir nicht so angenehm, mit einer Frau alleine dann ein Gespräch zu führen. Deswegen habe ich gleich gefragt, ob Anatoli auch dabei sein kann. Und das passte auch von der Schicht her, dass er dabei sein kann. Und das war Dienstag. Sonntag das Gespräch. Dienstag hatten wir das Gespräch. Sonntag die Taufe, Dienstag das Gespräch. Und ihr dürft zweimal raten, was ich in den Tagen Sonntag, Montag, Dienstag gemacht habe bis dahin. Ja, ich habe dafür gebetet, aber vor allen Dingen habe ich eins gemacht. Ich habe mir echt ein Konzept gemacht, wie kann man jemand das erklären, wie man zum Glauben kommt. Und dieses Konzept habe ich noch hier. Ich kann euch das zeigen, wie das damals ausgesehen hat. Das war ein kleines Heftchen, was wir dann hatten, ja genau. Und wo ich dann anhand von den 5 Punkten dann das Evangelium erklären konnte. Und mit den 5 Fingern, wo es mir wichtig war, das so anschaulich wie möglich zu machen. Und dann, als ich es erklärt habe, habe ich sie ermutigt, genau, ich muss noch sagen, genau, da waren gar nicht nur Lilly und Anatoli dabei, sondern auch der Sohn, der Viktor, und die Schwiegertochter, die waren dabei. Und da waren auf einmal 4 Leute, denen ich das Evangelium erklären durfte. Und das war für mich schon total spannend, wie das geht. Und dann habe ich sie eingeladen und gesagt, wenn das jemand von euch festmachen will, mach das einfach im Gebet, dass man im Gebet sagt, ich möchte das, was du für mich getan hast, annehmen, Herr Jesus. Ich glaube an dich, dass du für mich gestorben bist. Und habe ein richtiges Gebet vorgestellt, wie das gehen kann. Und dann haben wir eine Gebetszeit gehabt. Die Lilly hat gebetet. Die Schwiegertochter hat gebetet. Der Junge hat gebetet. Und dann war eine lange Pause. Und dann hat der Viktor seinem Vater auf den Schenkel geklopft und hat gesagt, jetzt bist du dran. Und dann hat der Anatoli auch gebetet. Und ich dachte, boah, wenn das echt ist, weiß ich nicht. Genau. Und ich freue mich so sehr, dass das echt ist. Für mich war es so wichtig, vorbereitet zu sein darauf, wie kann ich jemand helfen? Wie kann ich jemand das Evangelium so erklären, dass man es annehmen kann? Und ich bin echt dankbar, dass Gott das geschenkt hat, dass sich an diesem Dienstag 4 Leute für Jesus entschieden haben. Und dann habe ich gesagt, ich würde euch gerne jetzt ein bisschen weiterhelfen, auch wie kann man jetzt auch als Christ leben, und habe eingeladen zu so einem Nacharbeitstreffen nächste Woche. Und da bin ich nächste Woche nochmal hingefahren. Und ich habe mich eigentlich vorbereitet darauf, jetzt die Fragen zu beantworten, wie kann man jetzt mit Gott leben, wie kann man Bibel lesen, wie kann man eine Beziehung zu Gott aufbauen, im Gebet und so weiter. Aber zu meiner Überraschung waren bei dem Treffen wieder andere Leute da. Zu den 4 waren noch 4 Leute da, waren auf einmal 8 Leute. Und die Lilly sagt zu mir, die wollen sich auch gerne bekehren lassen. Genau. Und da war ich wieder dran, um das Evangelium zu erklären. Und ich war echt froh, dass ich ein klares Konzept hatte für mich selber, dass ich anhand von dem Heftchen und mit den 4 Punkten, mit den 5 Fingern in meiner Hand, auch denen das Evangelium erklären konnte. Und wir haben es genauso wieder gemacht, das eingeladen, dann auch ein Gebet zu formulieren und das im Gebet festzumachen. Und einige haben gebetet, nicht alle, fand ich auch gut, dass da kein Gruppendruck ist, sondern dass einige das festgemacht haben. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, 3. Anlauf, wir können jetzt beim nächsten Treffen dann weitermachen, so ein Nacharbeitstreffen zu machen. Habe mich wieder darauf vorbereitet, und beim 3. Mal waren wieder andere Leute da. Und die Lilly wieder gesagt, die wollen sich auch bekehren lassen, und hat kräftig eingeladen in ihrer Familie. Das fand ich total super. Und dann habe ich gesagt, ich habe es euch jetzt 2-mal erklärt. Jetzt machen wir es gemeinsam. Und auch an der Stelle war ich echt froh, dass wir ein klares Konzept hatten, was ich schon 2-mal erklärt habe. Und dann haben wir gemeinsam den anderen das Evangelium erklärt. Und war für mich eine total spannende und wichtige Sache. Ich bin so froh, dass wir das lernen können. Und dass wir das lernen können, vielleicht vom Philippus. Und uns damit beschäftigen können, wie kann ich jemand das Evangelium weitergeben? Und ich glaube, dass das echt nötig ist. Und nach dem Motto, Philippus, der soll mir das zeigen. Der soll mir das beibringen. Ich möchte gerne das lernen. Und ich glaube, dass das eine wichtige Lektion ist für jeden von uns. Und ich würde eigentlich gerne einladen, weitermachen an diesem Thema. Vielleicht nochmal so einen Kurs zu machen für Evangelisation. Und ich wundere mich, dass das oft so ist, dass so wenige Leute da sich dafür interessieren. Ich war erstaunt, wie wenig Leute damals bei dem Kurs dabei waren. Und auch sonst, das ist schon manchmal echt erschreckend, wenn in der Bibelschule ein Kurs angeboten wird über Evangelisation, sind die Anmeldezahlen nicht so wahnsinnig stark. Dabei glaube ich, das ist das wichtige Anliegen. Und das ist ein Anliegen, was Gott am Herzen liegt, wo er vieles dazu tut, um uns in Bewegung zu bringen, um uns mit Menschen in Verbindung zu bringen, um ihnen das Evangelium zu erklären. Ich bin froh, dass ich da eine Lektion lernen durfte. Und das hat mir echt geholfen, durch die ganzen Jahre, auch in der Gemeinde in Olpe, wo ich wieder mit dem Konzept einige Leute zu Jesus führen konnte, oder auch wenn ich überörtlich unterwegs war, und möchte Mut machen, auch in der Gemeinde hier an dieser Stelle weiterzugehen, um von Philippus zu lernen. Und wenn wir demnächst wieder hier in der Gemeinde sein sollten, würde ich gerne an dieser Stelle mich mit euch engagieren und dass wir miteinander fragen, wie kann das gehen, dass wir Menschen das Evangelium so sagen, dass sie es annehmen können und zum Glauben finden. Danke. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.